ein kleiner Trost für die Untröstlichen ist, dass sie an ein Weiterleben glauben, vor allem Mascha, an ein Wiedersehen nach dem letzten Abschied. Ein Glaube, den sie auch an ihren Sohn weitergegeben hatte, der sich früh über den Gedanken eines möglichen Todes seiner Eltern hinweggetröstet hatte, mit der Hoffnung, dass er sie beide, Chemjo und Mascha, wiedersehen wird, nach dem Ende der Tage auf der Erde. Und Mascha rettet sich in den kommenden Jahren auch in Kinderverse, den mit der Wolke zum Beispiel, der ja vor allem ein Hinwegwünschen ist. Eine Hoffnung auf die Leichtigkeit des Lebens jetzt und hier und vor allem später dann, wenn ihr die Erde und das Leben leicht geworden sein wird.
Wenn ich eine Wolke wäre, segelt ich nach irgendwo, durch die weiten Himmelsmeere von Berlin bis Mexiko.
Die Hoffnungen, die sie noch hat, die haben längst nichts mehr mit dem Leben auf Erden zu tun.
Ein sogenannter schöner Tod, das wäre noch ein Wunsch, ein letzter. Eines Morgens wachst du auf und bist nicht mehr am Leben. Über Nacht, wie Schnee und Frost, hat es sich begeben. Aller Sorgen dieser Welt bist du nun enthoben.
Chemjo geht voraus. Die letzten Monate hat er in einem Pflegeheim in Tel Aviv verbracht. Das Leben im 7. Stock in Jerusalem war nicht mehr möglich gewesen. Mascha fuhr jeden Tag die 50 Kilometer zu ihm. Sein Körper und sein Geist wurden immer schwächer. Als er nach einem Herzanfall am Morgen des 16. Dezember 1973 ins Krankenhaus gebracht wird, sagt er beim Einsteigen: Ani holech lamut, ich gehe, um zu sterben. Mascha schreibt:
Am Tag zuvor sah er wie ein Engel aus, mit seinen Lieblingspartituren auf der Bettdecke. Ich kann es nicht schreiben, ohne dass mir Tränen kommen. Dass ich das überlebe, fasse ich nicht.
Über die Todesanzeige setzt Mascha ein frühes Gedicht. Eines, das im hellen Jahr 1956 das Licht der Welt erblickt hatte und das inzwischen das am häufigsten gedruckte Gedicht Mascha Kalekos ist. Damals, im April 1956, schrieb sie Chemjo voller Stolz, dass sie diesem strengen literarischen Blatt, die Deutsche Rundschau, dies Gedicht und ein zweites zum Abdruck zugesandt hatte, und sie wurden postwendend akzeptiert. Es heißt Memento. Und jetzt, 17 Jahre später, passt es so gut wie nie.
Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang. Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich Tod entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr, und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
Das ist jetzt die Aufgabe, die ihr geblieben ist, das Weiterleben. Manchmal ist es gar nicht so schwer, denn Chemjo ist ja überall anwesend. In ihren Adern, auf seiner Couch, in seinem Zimmer. Chemjo hat mich nicht verlassen, schreibt sie. Er ist nur nicht mehr da. Und immer wieder klagt sie ihre rationalistischen Freunde an. Überhaupt jedes rationalistische Geschwätz, das ihr vom ewigen Tod erzählen will und der Abwesenheit von Wundern. Sie weiß es besser, mehr denn je. An jedem Kreuzweg meines Lebens stand immer unverhofft ein Engel da. Warum ausgerechnet nicht auch jetzt? Es stimmt natürlich. Zunächst waren ihr alle Heimaten verloren gegangen, nun auch die letzte Liebe. Das frühe Motto ihrer Rettung, zur Heimat erkor ich mir die Liebe, das hilft ihr nun auch nicht mehr. Selbst zu ihren Schwestern hat sie kaum noch Kontakt. Sie waren einfach so ganz und gar anders als sie, hatten so andere Erfahrungen gemacht und sprachen eine ganz andere Sprache. Ihrer Mutter, die noch lebt, schreibt sie 7 Monate nach Chemjos Tod, dass er gestorben ist. Ihr Schreiben ist für Mascha in diesen schwarzen Monaten eine letzte Zuflucht. Nicht Trost, Ausdruck ihrer Verlorenheit, ihrer Einsamkeit, ihrer Angst.
Ich werde fortgehen im Herbst, wenn die grauen Trauerwolken meiner Jugend mich mahnen. Keine Fahnen werden flattern, keine Böller knattern, Krähen werden aus dem Nebel schreien. Schweigen, schweigen, schweigen hüllt mich ein. Ich werde gehen, wie ich kam, allein.
Aber eine Liebe ist ihr noch geblieben, Berlin. Sie ist wieder eingeladen worden in ihre Stadt, ihre Utopie an der Spree. Schon die Einladung allein macht sich als Auftrieb zum Schreiben bemerkbar. Der Gedanke an die Stadt macht sie, die Hoffnungslose, euphorisch. Berlin ist wie ein ferner Traum. Und dann geschieht auch wirklich noch ein Wunder. Hatte sie nicht immer gesagt, dass man einfach weiter glauben muss? Ich halte mich an Wunder. Woran sonst? Der Rowohlt Verlag meldet sich Anfang des Jahres 1974 völlig aus den Wolken heraus. Ja, man habe sich gedacht, man würde gern dieses lyrische Stenogrammheft herausbringen, als Novität im November. Gut. Was man nach dem ersten Erscheinen 1933 und 1956 eben eine Novität nennt. Nach den Berechnungen in Hamburg würde diese Auflage 75.000 bis 100.000 umfassen. Verlagslaune, Zufall oder Wunder? Auf jeden Fall wird Mascha Kalekos erstes Buch jetzt, am Ende aller Hoffnungen, am Ende allen Scheiterns, noch einmal neu entdeckt. Ein Verlag und eine Dichterin reiben sich die Augen. Vorsorglich schickt man ihr 100 rote Rosen ins Hotel. Das 100.000. Buch wird sich gewiss schon wie von selbst verkaufen, wenn sie erst einmal wieder in Berlin vor ihrem Publikum würde lesen können. Ihre Lesung soll in der Amerika-Gedenkbibliothek stattfinden, an jenem Ort, an dem der Stern, Gottfried Benn, seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte und sie im Publikum saß und stumm gratulierte. Aber die Reise droht noch zu scheitern. Mascha ist krank im August. Die Ärzte im Krankenhaus stellen einen gerissenen Blinddarm und eine Bauchfellentzündung fest. Sie muss operiert werden. Berlin erscheint unerreichbar. Aber mit aller geliehenen Kraft will sie versuchen, die Berliner Einlader nicht zu enttäuschen. Sie wird operiert und bei diesem Eingriff stellen die Ärzte wahrscheinlich die todbringende Krankheit fest, Magenkrebs. Doch sie verschweigen ihr die Diagnose. Sie raten ihr nur dringend von der Reise ab. Mascha ist verzweifelt. Ihre letzte Hoffnung, einfach medizinisch verboten. Als es ihr etwas besser geht, entschließt sie sich zu fahren. Sie ahnt gewiss, dass es ein Abschied wird. Und er wird wundervoll. Bei der Lesung in der Bibliothek sitzt sie neben dem Journalisten und Schriftsteller Horst Krüger auf dem Podium, der wie sie seine Kindheit und Jugend in Berlin verbracht hatte. Er ist, wie ja eigentlich alle, die ihr je begegnet sind, sofort in sie verliebt. Sie war genau wie ein Gedicht von Mascha Kalecko, entwaffnende Wahrheit des Authentischen. Ein Gedicht, ein lyrisches Ich stand vor mir, klein, schwarz, zierlich. Ironie und Spottlust waren da, mit Melancholie sehr anmutig gemischt. Sie habe beinahe jung gewirkt, fast kindlich. Doch alles Mädchenhafte ging verloren, als sie las. Bewusst, ernst, streng las sie vor, eine Dozentin aus der Schule des Lebens. Er wich ihr dann 3 Tage lang fast nicht mehr von der Seite. Und sie, so scheint es, hat es genossen. 2 alte Berliner gehen durch ihre Jugend, erinnern sich gemeinsam. Mascha verstand das alles. Es waren auch ihre Erinnerungen, ihre Geräusche, Musik der Kindheit. Er warb um sie, mit ihrer gemeinsamen Stadt, warb darum, dass sie heimkehren möge, nach Berlin. Berlin ist für solche Heimatlosen und Weltwanderer wie geschaffen. Zum Schluss soll man immer heimkehren, nicht wahr? Heimkehr? Es gibt keine Heimkehr für dich. Doch, es gibt sie, beharrte ich immer. Wo wir Kindheit und Jugend spüren, wo ein paar Menschen uns mögen, wo wir vertraute Geräusche hören, die uns beruhigen, zum Beispiel des Nachts, das Singen der S-Bahn, da ist man nicht fremd. Mascha wohnte in diesen letzten Tagen von Berlin wieder in ihrer Bleibtreustraße in einem Hotel. In diesen Tagen entsteht auch das Gedicht »Bleibtreu« heißt die Straße.
Was willst du von mir, Bleibtreu? Ja, ich weiß. Nein, ich vergaß nichts. Hier war mein Glück zu Hause und meine Not.
Jeden Morgen um 10 stand sie pünktlich in der Hotelhalle und wartete auf den gemeinsamen Ausflug ins Dazumal. Sie wirkte damals sehr allein auf der Welt, schreibt Horst Krüger. Ein bisschen wie ein ratloses Kind, das sich verlaufen hat. An einem Tag fahren sie zum Schloss Glienicke, der Glienicker Brücke, wo Deutschland und die Welt in zwei Hälften geteilt vor ihnen lag. Dann zum Grab von Heinrich von Kleist und Henriette Vogel am kleinen Wannsee. Schüsse hallen in der Ferne. Sie gehen in eine Gastwirtschaft am Wasser. Sie erzählt von ihren Toten, von Chemio, von Steven. Horst Krüger wirbt weiter um sie, um ihre Übersiedlung nach Berlin. Aber er spürt, ich habe verloren. Ich kann sie nicht halten. Sie verabschieden sich am Kurfürstendamm. Er geht in sein Hotelzimmer hinauf, sieht sie vom Fenster aus verschwinden. Sie geht direkt gegenüber auf das Café Kranzler zu. Berliner Kaffeehaus, ihr Ort, ihre Bühne, ihre Liebe einmal. Ich kann sie schon nicht mehr erkennen. Sie ist im Gewühl der Berliner verschwunden. Sie ist weg, weggewischt, wie ein dunkler, schöner Traum. Sie war etwas Schwebendes, Unwägbares, das man nicht halten kann, wie ein Gedicht. So etwas ist immer nur da, im Vorübergehen. Sie fliegt nach London, um eine Freundin von Steven zu treffen, die bei der BBC arbeitet, dann wieder Zürich. Von dort aus will sie eigentlich nach Jerusalem zurück. Aber der Aufzug in der King George Street ist wieder mal kaputt. Sie wird ihre Wohnung im 7. Stock kaum erreichen können. Vielleicht möchte sie aber auch nicht mehr nach Jerusalem. Sie wiegt nur noch 46 Kilo. Sie ist völlig erschöpft. Dieses zwischen Himmel und Erde schweben macht müde, schreibt sie. Dann erhält sie die Diagnose. Unheilbar. Der Tod ist jetzt ganz nah. Mit Horst Krüger in Berlin habe sie die letzten 3 guten Tage verbracht, sagt sie. Zürcher Freunde besorgen ja ein Zimmer in einer Privatklinik. Das letzte Buch, das sie liest, ist die Josef-Roth-Biografie von David Bronson. Mascha Kalecko ist 67 Jahre alt. In einem ihrer letzten Briefe hofft sie noch auf einen ersten, letzten Preis.
Eine Auszeichnung, wie den mir vor circa 15 Jahren entgangenen Fontane-Preis oder dergleichen, nehme ich von Berlin gern entgegen.
Es wird keinen Preis für sie geben, das weiß sie auch. Die Berlin-Pläne sind jetzt utopisch. Gisela Zoch-Westphal, die immer wieder an Maschas Sterbebett kam, sagte, sie sei ganz bewusst auf den Tod zugegangen, voller Hoffnung auf ein Wiedersehen mit den beiden Vorausgegangenen. Ihre Schwestern, ihre Mutter informiert sie nicht über ihren Zustand. Wichtig war ja am Ende nur noch, dass ihr jemand verspricht, dass der 2. Band von Chemios Anthologie der chassidischen Synagogalmusik veröffentlicht wird. Dafür bittet sie Eli Dovev, den Ehemann von Chemios Nichte aus Tel Aviv, zu ihr nach Zürich zu kommen. Er verspricht es ihr und auch, sich um Chemios Nachlass zu kümmern. Da war ihre Aufgabe erfüllt. Da ließ sie los und konnte sterben. Sie weiß ja, dass der Tod nicht das Ende ist. Wer das nicht glaubt, dem kann sie auch nicht helfen. Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen, zitiert sie Goethe zur Sicherheit an ihre Seite. Am 21. Januar ist Mascha Kalecko gestorben. 2 Tage später wurde sie auf dem israelitischen Friedhof am Friesenberg in Zürich beerdigt. Es gab keine Reden, sie hatte sich auch keine gewünscht. nur die rituellen jüdischen Gebete und Gesänge. Auf ihrem Grabstein steht: Mascha Kalecko, Dichterin, Gattin des Musikologen Chaim Yovi Nava. Darunter auf Hebräisch der jüdische Segenswunsch: Möge ihre Seele eingebunden sein in den Bund des Lebens. Eigentlich jedes ihrer Gedichte hätte auf ihrem Grabstein stehen können. Sie weisen alle über das Leben, über ihr Leben weit hinaus, in unsere Zeit und gewiss noch viel weiter. Es sind Lebensgedichte, die uns tragen, uns umgeben, uns begleiten. Manchmal werden sogar neugeborene Menschen nach ihr, Mascha, benannt. Nach ihren Rezepten kann man vielleicht nicht kochen, aber leben.
Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit.
Oder lachen im Angesicht des Todes.
Der Schwan, wenn er sein Ende ahnt, das heißt, wenn ihm sein Ende schwant, zieht sich zurück, putzt das Gefieder und singt das Schönste seiner Lieder. So möcht auch ich, ist es soweit, mal eingehen in die Ewigkeit.
Oder lieben?
Da flog das Liebespaar vorüber in einer Kapsel von Glück.
Oder getröstet sein.
Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond.
11. 1 Million. Sonne in Jerusalem, es ist Mai. King George Street 33. Ein schlichtes Haus in hellbraunem Stein, es ähnelt allen anderen in dieser Straße. Sie ist ein wenig heruntergekommen. Ein City Market an der Ecke sieht nicht so aus, als wenn er jemals wieder öffnen würde, auch wenn er Öffnungszeiten von 24/6 verspricht. Der Geldautomat daneben scheint zu verlangen, dass man Geld hineinwirft, damit er seinen Dienst wieder aufnehmen kann. Vor einem anderen Geschäft baumeln selbstgemalte, vergilbte For-Sale-Schilder, ein paar Telefonnummern auf Zetteln, die keine gültige Verbindung mehr anzeigen. Dagegen ist das Haus, in dem Mascha Kalecko gelebt hat, noch gut in Schuss. Alte, silberne Firmenschilder deuten darauf hin, dass hier vor allem Zahnärzte und Anwälte residieren. Wohl nicht die prominentesten der Stadt. Ein Schild verweist auf eine Vereinigung von Israelis mit zentraleuropäischer Herkunft. Ein Club für Leute wie Mascha und Chemio also? Das Schild sieht indes nicht so aus, als hätte der Verein noch viele zahlende Mitglieder. Keine Plakette, keine Namenstafel weist darauf hin, dass hier die beliebteste deutsche Dichterin die letzten 15 Jahre ihres Lebens verbracht hat. Die Tür öffnet sich, ich brauche nicht mal zu klingeln. Das ist der Vorteil, wenn man Zahnärzte im Haus hat. Ein helles Entree, am hinteren Ende ein Fenster, durch das die Sonne scheint. Eine hellbraun gestreifte Katze sitzt vor der Scheibe und miaut. Rechts und links Ahornbäume aus Plastik. Treppenhäuser auf beiden Seiten, jedes mit einem eigenen Aufzug, beide funktionieren. Ich fahre nach oben in den 6. Stock. Eva Koralnik sagt, Mascha habe im 3. Stock gewohnt. Aber die Dichterin schrieb in ihren Briefen immer davon, dass ihre Wohnung ganz oben sei und sie eine tolle Aussicht habe. Diese ist inzwischen fast gänzlich zugebaut von Hochhäusern rechts, links, geradeaus, aber man ahnt die Altstadt Jerusalems noch zwischen den Lücken. Die Sonne ist immer da. Wo nun hat sie genau gewohnt? Ich entscheide mich für die linke Wohnung, wenn man aus dem Aufzug kommt, weil da eine schöne, selbstgebastelte, rosafarbene Torte auf die Tür geklebt wurde, mit einer 22 darauf. Ich denke an Maschas Rückkehr in ihre Wohnung in der Bleibtreustraße. Ich klingle nicht. Später bin ich noch in der eindrucksvollen, hellen, nagelneuen Nationalbibliothek, gleich neben der Knesset. Sie ist voller Menschen, Studierende, Leserinnen und Leser. Der runde Lesesaal, auf den man von der Galerie des Atriums schaut, ist von kreisförmig angeordneten Regalen umstellt. Viele literarische Zeugnisse liegen hier, ein Teil des Kafka-Nachlasses, Briefe von und an Stefan Zweig, das Manuskript seines Erinnerungsbuches »Die Welt von gestern« und seinen Abschiedsbrief an die Welt. Der wird in einer beleuchteten schwarzen Schublade präsentiert. Auch der Nachlass von Chemjovinava ist hier. Er wird nicht ausgestellt, aber gesichert. Amalia Kedem, die Kuratorin der Musiksammlung, kennt auch das, was von seiner Frau hier verwahrt wird. »Es ist fast nichts«, sagt sie. Eigentlich nur die Briefe, die Mascha nach Chemjos Tod schrieb und erhielt. Es sei erstaunlich, wie wenig Spuren eine Person, eine Dichterin, dort hinterlassen kann, wo sie die letzten 15 Jahre ihres Lebens gelebt hat. Die beiden seien aufeinander fixiert gewesen, hätten kaum Kontakt gehabt zu der Welt da draußen, zu Jerusalem. Das Wenige, das ich erhalten habe, deute auf ein Leben in Isolation und Verzweiflung hin. Wie viel Liebe hat Mascha Kalecko uns hinterlassen? Wie viel Schönheit und Trost? So lange hat sie Wunder beschworen und auf Wunder gehofft, bis sie alle aufgebraucht waren. Die größten aber sind erst nach ihrem Tod geschehen. Dieser unglaubliche und nicht abreißende Erfolg ihrer Gedichte. Die erfolgreichste, beliebteste deutsche Dichterin ist sie heute. Mehr als 1 Million Exemplare ihrer Gedichtbände wurden bis heute verkauft. Genau so, wie sie es Ernst und Heinrich Maria Ledig-Rowohlt damals in Hamburg vorhergesagt hatte. Und die beiden hatten milde gelächelt und wahrscheinlich gedacht, dass das wieder eine von Maschas gefühlvollen Übertreibungen sei. Eine ihrer Hoffnungen, die in den Himmel reichten. Eines der vielen Wunder, an die sie so gerne glaubte. Der Triumph Mascha Kaleckos, der Triumph ihrer Gedichte, hört nicht auf. Sie spricht zu uns, wann immer wir eines ihrer Bücher aufschlagen. Sie hat uns das alles dargelassen. Alles, was sie über das Leben wusste und über die Liebe und über die Einsamkeit und über die Hoffnung. Wie schön wäre das gewesen, wenn sie wenigstens ein wenig von diesem späten, großen, umfassenden Triumph noch mitbekommen hätte. Vielleicht tut sie es ja. Sie war ja, was ihr Weiterleben angeht, ganz zuversichtlich. Wir jedenfalls, wir folgen ihr. Zerreißen unsere Pläne, sind klug und halten uns an Wunder.